Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiel, Spaß, Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit verschiedenen Leuten über alle möglichen Themen rund um Familie. Und ihr wisst es wahrscheinlich, das ist Teil 2 der Folge mit Karin. Karin kümmert sich um bedürfnisorientierte Elternschaft und ist Familiencoach für genau dieses Thema. Wenn ihr den ersten Teil des Gesprächs noch nicht gehört habt, dann hört auf jeden Fall erst die Folge, die schon erschienen ist. Da seht ihr, Karin erzählt schon ganz viel und vieles, was wir heute besprechen, baut auf diesem Gespräch auf. Also erst die hören und dann könnt ihr hier weitermachen. Zum Einstieg, Karin, erzähl uns doch mal, wie bist du eigentlich zur bedürfnisorientierten Elternschaft gekommen?
Ja, hallo erstmal und ich freue mich sehr darüber, dass ich heute erneut hier sein darf. Ja, wie bin ich selbst auf die bedürfnisorientierte Elternschaft gekommen? Das ist eine Frage, die ich wahrscheinlich mehrere Stunden drüber reden kann. Ich komme selbst aus einer Familie, wo eher eine autoritäre Erziehung im Vordergrund stand. Und ich habe mich damals dafür entschieden, dass ich das nicht so machen möchte. Mhm. Also meine Eltern haben immer das getan, was sie für richtig gehalten haben und immer in dem Sinne Dinge so gemacht, dass die denken, dass es das Beste für mich und meine Geschwister waren. Und das hatte auch immer seine Gründe und das ist auch okay so, das ist auch nichts, wofür ich sie verurteile. Gleichzeitig habe ich für mich gesagt, so möchte ich es nicht für meine Kinder machen, sondern ich möchte das anders machen. Und dann bin ich Mutter geworden, als ich 32 war und dann hatte ich erstmal diesen Gedanke vergessen.
Ja.
Weil es war so lange her. Und dann war ich einfach nur Mama und ich war voll investiert in mein Kind und ich habe es geliebt, Mama zu sein und ich liebe immer noch Mama zu sein. Mhm. Und es ging alles so wunderbar und dann kam die Autonomiephase.
Oh ja.
Und dann, das war die Autonomiephase meines ersten Kindes.
Früher hätte man gesagt Trotzphase.
Ja, genau, habe ich auch früher gesagt, die Trotzphase. Ja, okay. Ja, bevor ich mich damit beschäftigt habe. Das ist jetzt 6, 7 Jahren her, aber ich habe dann gemerkt, dass dass es dann doch nicht so leicht ist, wie ich davor gedacht habe. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass ich in meiner Rolle als Elternteil in vielen Situationen an meine Grenzen kam und mich nicht so verhalten habe, wie ich das wollte.
Ja.
Und auf dem Weg habe ich begonnen, mich mit der bedürfnisorientierten Elternschaft zu beschäftigen. Und ich habe gar nicht einen Plan gefolgt. Ich bin nicht reingegangen und habe gedacht, jetzt werde ich die bedürfnisorientierte Elternschaft lernen und leben. Sondern ich habe angefangen zu gucken, was ist da los? Und je mehr ich verstanden habe, desto mehr bin ich in diese Richtung gekommen. Und desto mehr habe ich gedacht, das ist es. So, wenn ich so lebe und wenn ich gucke, dass meine Familie so lebt, dass wir so in Miteinander kommen, dann sind wir zufrieden als Familie. Dann geht's uns gut.
Das bedeutet, eigentlich kommt die Hinwendung zu dem Thema bedürfnisorientierte Elternschaft aus der Entscheidung, du möchtest was anders machen.
Ja, genau. Ja. Und aus meiner Einsicht, dass ich nicht das Wissen hatte, was ich gebraucht habe, um mich so verhalten zu können, wie ich wollte.
Das ist ziemlich weise.
Ja.
Also es ist ziemlich weise, wenn man merkt, hey, ich komme mit der Situation gerade gar nicht klar, ich brauche mehr Wissen und sich dann was zu suchen. Also ich meine, der Grundfehler, den Menschen immer machen, ist ja, sich selbst für das Größte zu halten. Das ist super gefährlich. Es ist auch ein, glaube ich, Thema dieser modernen Welt. Also mal ganz von dem Thema Familie abgehoben. Wenn Menschen so das Gefühl haben, dass sie in Beziehungen stehen und ganz oft abhängig sind, ob sie wollen oder nicht, und dass es da was viel Größeres gibt, ich würde ja sagen als Pfarrer Gott, aber wenn man das Gefühl hat, dann glaube ich, ist es nicht so einfach, dem auf dem Leim zu gehen, sich selbst für das Größte zu halten und zu denken, man macht sowieso alles richtig. Mhm. Und deswegen, finde ich total gut, dass du da gesagt hast, hey, da brauche ich Wissen. Was hast du gemacht, um an das Wissen dran zu kommen?
Ja, ich habe einfach angefangen, Blogs zu lesen, Bücher zu hören. Ich würde gerne lesen sagen, aber ich hatte Kleinkinder oder
und hast ein Baby.
Ich habe Hörbücher gehört. Ja. So, ich kam nicht so lesen. Das war mein Alltag.
Ich habe dieses Jahr im Urlaub, nein, ich habe letztes Jahr im Urlaub das erste Mal in meinem Leben ein Hörbuch gehört. Aber es lag auch an einem anderen Punkt, denn meine Frau hat sich immer beschwert, dass ich so grausige Literatur im Urlaub lese.
Ja.
Ja. Also musste ich Hörbuch hören.
Ja, genau. Oder du durftest Hörbuch hören.
Ja, auch.
Ja, genau. Ja, genau, das,
Was würdest du sagen, war der Game Changer? Also wo hat
der Game
Changer
bei dir
Klick gemacht?
Ja, das kann ich auch genau erklären. Das, mein Game Changer war, als ich verstanden habe, was toxisches Verhalten den Kindern gegenüber bewirkt. Und da und mit toxisches Verhalten meine ich Erziehungsmethoden wie Druck oder Bestrafung, Bestechung, Ignorieren oder Machtausübung jeglicher Art. Und als ich verstanden habe, was das mit den Kindern macht, das war mein größte Motivation. Mhm. Und das war so ein Game Changer.
Dann hau mal raus. Was macht das mit Kindern?
Ja, das kommt so ein bisschen darauf an, welche Erziehungsmethode. Also ob das Bestechung oder ob das Strafe oder ob das Ignoranz ist und so weiter. Was für alle diese gilt, ist, dass das unglaublich das Selbstwertgefühl des Kindes beeinträchtigt, weil du versuchst mit Hilfe von Erziehungsmethoden, Druck, dein Kind zu formen. Mhm. Also dein Kind darf nicht so sein, wie es eigentlich ist. Du zeigst mit den Erziehungsmethoden, dass du was anderes haben möchtest. Mhm. Und so kann sich dein Kind nicht so entfalten, wie es ist.
Ja.
Und du beachtest auch nicht die Bedürfnisse des Kindes, was das Kind hat. Und diese Bedürfnisse, die wollen ja gesehen werden, die wollen erfüllt werden. Und wenn du darauf achtest, dass du die Bedürfnisse erfüllst, und dass dein Kind sich eher entfalten darf, dann fühlt es sich wertvoll. Es fühlt sich gesehen. Mhm. Sein Selbstwertgefühl wird gesund. Also es kriegt ein positives Selbstbild mit in die Welt geschickt. Und genau das möchte ich für mein Kind. Ich möchte, dass meinen Kindern ein positives Selbstbild mit ins Leben geschickt bekommen. Und dafür bin ich als Elternteil auch zuständig. Das kann ich bewirken.
Ja, und verantwortlich. Aber ich bin auch genauso für das Gegenteil verantwortlich. Das heißt, wenn das eben nicht gelingt, also wenn ich an der Stelle in Anführungszeichen versage, das heißt, mich bewusst in toxischer Methoden bediene, dann kann ich mich auch nicht ganz von dem Vorwurf freimachen, meinem Kind irgendwo zu schaden, ne?
Ja, oder nein eher. Nee, kannst du nicht, weil du bist ja dafür verantwortlich, was du tust. Du bist für dein Kind verantwortlich. Gleichzeitig finde ich das wichtig, wenn wir in diesem Bereich unterwegs sind, sich dessen bewusst zu sein, dass auch wenn du toxische Verhaltensweisen dein Kind gegenüber benutzt hast, hast du das ja nie getan, um dein Kind zu schaden.
Genau, ja.
Du hast es ja immer gemacht, weil du damit geglaubt hast, dass du dein Kind etwas Gutes tust. Hm. Jetzt sind wir in einem sehr, sehr interessanten Bereich, weil hier reden wir über Glaubenssätze. Und das geht darum, was glaubst du? Und das ist etwas, was du von Tag 1 mit dir mitbekommen hast. Also alles, was du erlebt hast in dein Leben, das ist in dir drin und du hast Glaubenssätze geformt.
Ja.
Und die trägst du mit dir herum. Mhm.
Was sind denn solche Glaubenssätze?
Also eigentlich alles, was eine Meinung ist, sozusagen. Wie, das tut man nicht, das ist ein Glaubenssatz. Zum Beispiel, man sitzt nicht auf dem Tisch, das ist ein Glaubenssatz. Oder man darf keine Süßigkeiten vor dem Abendessen essen.
Ah, okay.
Das ist ein Glaubenssatz. Das ist alles, was du glaubst.
Das sind relativ konkrete Glaubenssätze. Ja. Also ich hatte jetzt eher sowas wie Prinzipien meines Lebens so im Kopf. Also,
Das sind auch Glaubenssätze.
Das sind auch Glaubenssätze, aber nochmal viel höhere. Also wenn ich jetzt als Pfarrer, sage ich mal, die Großen raushole, dann sind das so Sachen wie zum Beispiel das Bibelzitat, alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Ja, das ist für mich ein großer Glaubenssatz, weil der einfach so viel Negativität aushebelt. Und wenn ich mir den ab und zu mal in den Kopf rufe, dann kann das vielleicht helfen, gewisse Entscheidungen besser zu treffen.
Mhm.
Aber wenn du jetzt sagst, es geht auch um so Glaubenssätze, die man quasi erworben hat, wie Süßigkeiten vor dem Abendessen.
Ja, genau. Und ein Glaubenssatz kann auch etwas abstrakter sein.
Ja.
Wie zum Beispiel, ein Kind hat sich zu benehmen.
Ja.
Also das ist ja eher das ist ja eher abstrakt, also wie hat es sich zu benehmen.
Ja.
Also du erkennst einen Glaubenssatz daran, dass du nicht wirklich weißt, warum du das denkst.
Mhm.
Und damit meine ich, du weißt nicht, welche Bedürfnisse dahinter stehen, wenn du das aussprichst.
Das heißt, aus solchen Glaubenssätzen wie dem, ein Kind hat sich zu benehmen, kommen dann auch Aktionen, wie zum Beispiel Menschen, die selber Kinder großgezogen haben, sitzen im Restaurant und verdrehen die Augen wie verrückt, wenn ein Paar mit einem Kleinkind an einem anderen Tisch sitzt und das Kleinkind gerade sich verhält wie ein Kleinkind.
Und wenn du zu dem hingehst und ihn fragst, warum drehen die sich gerade ihre Augen und tun so, als wäre die Welt am kaputt zu gehen. Und dann antworten die, dein Kind muss sich benehmen, es benimmt sich nicht. Dann hat es eher einen Glaubenssatz ausgedrückt. Mhm. Wenn diese Person dann aber sagen würde, oh, ich bin jetzt gerade voll überfordert oder ich fühle mich gerade gestresst, ich brauche gerade Ruhe.
Mhm. Dann wäre das ja für dich auch okay.
Tatsächlich ja, weil dann hat das ja einen Grund dazu.
Ja, und dann kannst du es verstehen.
Ja, genau. Und das ist der Unterschied. Ein Glaubenssatz ist eher diese abstrakte Dinge, wo es nicht wirklich einen Grund dahinter gibt, weil es wurde immer so geglaubt und so. Es kann immer noch sein, dass da gute Gründe dahinter sind, aber die werden eben in diesem Glaubenssatz nicht vermittelt.
Gibt es gute und schlechte Glaubenssätze im Bereich der bedürfnisorientierten Elternschaft?
Ich würde es nicht als gut und schlecht benennen. Ich würde sagen, es gibt hindernde Glaubenssätze und es gibt unterstützende Glaubenssätze.
Oder vielleicht auch reflektierte und unreflektierte.
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Also hindernde Glaubenssätze wäre sowas wie
dein Kind muss sich benehmen?
Ja, dein Kind muss, ich habe gerade ein Beispiel gesucht, so eher wie dein Kind möchte unglaublich gerne spielen und ihr seid gerade am Essen. Und du hast aber den Glaubenssatz, man muss am Tisch sitzen bleiben während des Essen. Weil so hast du das erlebt, deine Kindheit. Und daran glaubst du.
Mhm.
Das ist wichtig für dich.
Mein Papa wurde noch am Stuhl festgebunden beim Essen, weil er aufstehen wollte.
Mhm.
Und mir wurde das als Kind immer angedroht.
Ja, genau. Und wenn deine Eltern dann gesagt hätten, uns ist die Ruhe am Tisch wichtig.
Dann wäre
das aber immer noch nicht okay, ein Kind festzubinden oder damit zu drohen. Gleichzeitig würde den Grund vermittelt werden, warum es denn wichtig ist, die Ruhe am Tisch zu haben.
Ja, ich finde es total spannend, weil meine Tochter steht natürlich auch ab und zu mal ganz gerne auf und will dann noch ein bisschen hinterher essen.
Mhm.
Sie ist bei weitem disziplinierter, als ich das als Kind war, muss man, glaube ich, vorweg sagen. Aber ich finde es sehr interessant zu sehen, dass es als Oma und Opa dann so gar kein Thema mehr ist.
Mhm.
Also das ist Das ist völlig okay, wenn sie das macht. Und das finde ich super.
Ja, die sind ja jetzt auch raus aus der Verantwortung. Und genau. Die dürfen einfach genießen.
Ja.
Zeit genießen.
Und das ist auch super schön. Die nicht hinderlichen Glaubenssätze, wie sehen die aus?
Genau, also eher diese unterstützende Glaubenssätze, die würde ich so benennen wie Kinder sind toll. Also Kinder ist etwas Schönes für die Welt. Wenn du so durch die Welt gehst und denkst, hey, Kinder sind toll, die sind etwas Schönes für die Welt, dann wirst du einen anderen Blick haben auf das Kind, als wenn du denkst, Kinder sind störend für die Welt.
Oder alles, was du tust, soll in Liebe geschehen. Dann ist auch...
Genau.
Also dann hast du ja auch was, was sich wahnsinnig stützen kann.
Mhm, absolut.
Weil du dadurch ja dein eigenes Handeln auch immer wieder hinterfragst.
Ja, genau. Oder den Glaubenssatz oder die Haltung in der gewaltfreien Kommunikation, dass jeder Mensch immer so gut tut, wie der gerade kann.
Ja.
Sein Bestmögliches in jeder Situation.
Ja, stimmt. Also das ist auch echt eine gute Sache.
Mhm.
Damit unterstellt man vielleicht dann auch weniger... bewusstes Fehlverhalten.
Mhm. Na ja, weil es gibt immer einen Grund zu jedem Verhalten.
Okay, ich glaube, wir sind hier schon relativ weit. Wenn ihr wissen wollt, wie wir so zu den ganzen Themen gekommen sind und was wir so treiben, oder wenn ihr uns ein Feedback dalassen wollt, dann schreibt uns auf jeden Fall an post@spielspaßwutanfall.de per Mail oder gerne auch als Direct Message bei Insta oder Facebook. Ihr könnt uns natürlich auch weiterhin Sprachnachrichten oder Messages schicken bei WhatsApp unter 015226489791. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns in eurem Podcatcher des Vertrauens ein paar Sterne, Bewertungen und sonst was dalasst. Das dürft ihr alles machen. Und wir, Karin, gucken jetzt mal in die Konkretion, also in so echte Lebenssituationen, wie die, glaube ich, die meisten Familien kennen. Wie könnte die bedürfnisorientierte Elternschaft aussehen? Wir haben, glaube ich, schon mal in einer Folge darüber gesprochen. Der Wutanfall beim Einkaufen.
Mhm.
Was mache ich?
Das ist eine wahre Herausforderung.
Eine große. Also,
ja, genau. Und ich glaube erstmal, das als eine Herausforderung zu akzeptieren, ist erstmal der erste Schritt, dass es eine Herausforderung sein darf. Also diese Situation muss nicht perfekt ablaufen.
Perfekt.
Also genau. Und was ist denn überhaupt perfekt? Ja.
Genau.
So. Genau. Also was machst du in dieser Situation? Und wir haben das so ein bisschen angetouched in der letzten Folge, wo wir geguckt haben, wie lebst du die bedürfnisorientierte Elternschaft in jede Situation. So da darfst du erstmal gucken, muss dieser Einkauf wirklich mit Kind sein? Also weil wenn du weißt, dass ihr immer wieder in herausfordernden Situationen im Einkaufsladen kommt mit deinem Kind, dann darfst du deinen Alltag so gestalten, dass du vielleicht gerade nicht mit deinem Kind in den Laden reingeht. So, das wäre so erstmal die Alltagsgestaltung, wo du da beachtest, was für ein Kind du hast, was normalerweise vorkommt im Laden. Das wäre ein Schritt davor.
Das heißt, hier kann ich mein Bedürfnis erkennen, dass ich keine Eskalation möchte. Also mein Bedürfnis nach Frieden.
Dein Bedürfnis nach Frieden.
Nach Frieden.
Ja, Leichtigkeit vielleicht.
Ja, darf daraus eine Strategie ableiten und sagen, ich gehe gar nicht mit meinem Kind einkaufen. Das ist im Moment zu heikel.
Ja, genau. Und das darf auch sein. Da darfst du das im Vorfeld beachten und gucken, ich mache das einfach nicht, weil ich weiß, wie das oft endet. Und dann finde ich eine andere Möglichkeit für diese wiederkehrende, herausfordernde Situation. Also hast du diese Situation schon im Vorfeld
vermieden.
Ja, vermieden. Du hast den Konflikt quasi im Vorfeld vermieden, weil du auf deine Bedürfnisse und die Bedürfnisse deines Kindes geachtet hast. Allerdings geht das ja nicht immer. Manchmal bist du trotzdem da. Im Laden.
Oder ich möchte halt auch einfach mit meinem Kind einkaufen gehen. Das kann ja auch eine bewusste Entscheidung
sein. Genau. Manchmal stehst du trotzdem da, hat dein Kind dabei oder deine Kinder dabei und dein Kind landet in einem Wutanfall.
Mhm.
So ist es. Also, und das sind dann die Situationen, wo, ja, erstmal musst du gucken, was ist gerade in dieser Situation drin, weil ein Wutanfall ist nicht gleich der nächste Wutanfall.
Ja.
Also der Wut ist zwar da, aber dahinter, hinter dieser Wut, gibt es immer andere Gefühle. Also deswegen bin ich so ein bisschen, also wenn wir dieses Gefühl Wut betrachten, kann man nicht nur über einen Wutanfall sprechen, weil da verbirgt sich so viel anderes dahinter. Aber in dem Wutanfall, da kümmerst du dich erstmal um dein Kind. Du bist für dein Kind da, du gibst dein Kind Halt und Sicherheit und Liebe, indem dass du ihm durch die Wut begleitest. Und wenn du die Kraft hast als Eltern und das vor Ort zu machen, dann machst du das vor Ort.
Ja.
Wenn es aber ein Tag ist, wo du einfach nicht die Kraft hast und du merkst, da stehen andere Leute und du kannst es gerade nicht ertragen, dass die gucken, und Leute können schon auch schräge Blicke gucken und Dingen sagen. Oh, und das ist vielleicht auch nicht so lustig zu erleben. Dann darfst du auch einfach dein Kind hochheben und zu einem sicheren Ort gehen, wo du dich um dein Kind kümmern kannst, wo du ihm die Liebe und die Sicherheit geben kannst, diese liebevolle Zuwendung, was es gerade in der Wutanfall braucht.
Ja.
Und so gibst du dein Kind Halt.
Das ist großartig, weil ich habe das Gefühl, dass das sehr konkret anwendbar ist. Also sowohl das Erste, zu sagen, hey, ich weiß, es funktioniert im Moment nicht so gut mit dem Einkaufen, ich nehme mein Kind jetzt heute nicht mit, ich bin eh zart beseitet heute, als auch die Geschichte zu sagen, diese Blicke sind schwer auszuhalten und ich muss da jetzt nach uns beiden gucken und mein Bedürfnis ist, ich möchte nicht, dass das alle mitkriegen.
Ja. Ja.
Und an der Stelle ist es auch okay zu sagen, ich gehe erstmal aus der Situation raus, schnapp mein Kind. Schützende Gewalt, da sind wir wieder, hatten wir letzte Folge ja schon. Und nehme sie aus der Situation raus und spreche dann zum Beispiel im Auto mit ihr und begleite sie im Auto durch das Gefühl der Wut hindurch. Weil ich es da eher ab kann.
Ja, genau. Und ich würde da sogar auch eine Trennung zwischen schützende Gewalt, was ja eher ist, du schützt dein Kind vor einer wirklich großen Gefahr, was passieren kann. Und das hier ist eher so eine liebevolle Gewalt, würde ich eher sagen. Weil du hebst dein... Ja, das klingt so ein bisschen komisch, aber du hebst dein Kind aus der Situation raus, um in deine liebevolle Haltung bleiben zu können, weil du dein Kind schützen möchtest, weil du ihm die Zuwendung geben können möchtest.
Ich würde sagen, das ist auch eine Form von schützender Gewalt, ehrlich gesagt, weil liebevolle Gewalt klingt nach einer Selbstverteidigungsstrategie für mein eigenes gewaltvolles Handeln. Und wenn ich das Kind vor meinem eigenen Ausflippen schützen will, weil ich weiß, ich kann das jetzt gerade nicht so gut ab, dann ist es ja auch irgendwo schützend.
Ja, dann ist es auch irgendwo schützend. Dann.
Ja.
Also, und ich glaube, das Wichtige hier ist die Haltung, mit der du das machst. Also machst du das, um etwas tun zu können, was du weißt, dein Kind und dir gut tut?
Ja.
Oder machst du das, um dein Kind zu bestrafen? Weil jetzt verlässt ihr den Laden, weil dein Kind hat sich wieder nicht benehmen können. Dann sind wir wieder in einer drohende, druckbasierte Erziehung und du gibst dein Kind die Schuld für das, was passiert ist. Und das beeinträchtigt das Selbstwertgefühl.
Total.
Genau.
Also, liebe Mamas, liebe Papas, ihr wisst Bescheid, ihr müsst nicht unbedingt im Supermarkt den Kinderwutanfall mit eurem Kind erleben. Wichtig ist, durch die Wut begleiten, aber vielleicht nicht unbedingt vor aller Augen. Ich glaube, dieser Freispruch tut vielen Mamas und Papas gut. Ich habe da auch mich und meine Frau ganz konkret vor Augen, weil ja, ich bin eher öfter mal noch so, dass ich sage, ja, mir jetzt gerade völlig egal, was die alle denken. Aber ich weiß, dass meine Frau da oft dann denkt, oh Gott, ich will hier raus. Ja.
Und dann wird es ein Unterschied sein, wenn deine Frau sagt, hey, ich trage dich jetzt hoch, weil ich mich um dich kümmern möchte. Und nicht, ich trage dich jetzt hoch, weil du gerade wieder wütend war.
Ja.
Das ist ein riesiger Unterschied.
Ja, Total.
Und wenn du gerade die Kraft hast, das im Laden zu machen, dann ist es auch okay.
Ja, natürlich. Also ja. Ich denke, das ist vielleicht ein Ticken besser, weil es direkter ist.
Ja. Ich würde es gar nicht im besser und schlechter zu kategorisieren, weil es kommt wirklich, das kommt wirklich auf die Situation und die Ressourcen an.
Ja.
Also was ist gerade jetzt gut für mich in dieser Situation?
Ja, selbstverständlich, aber ich meine, das für das Kind ist es direkter, wenn du in der Situation drin bleiben kannst und sagen kannst, wir besprechen das jetzt hier oder wir durchleben das jetzt hier gemeinsam. Mhm. Ohne dass du abbrechen musst, weil sonst könnte ja beim Kind vielleicht auch der Eindruck entstehen, wir haben das jetzt abgebrochen wegen mir.
Ja, du meinst wahrscheinlich, dass es leichter für das Kind wird zu verstehen,
ja,
dass es gerade nicht die Süßigkeiten oder das Spielzeug haben kann, was es gerade haben möchte,
ja,
wenn du da bei ihm bleibst und ihm dort durch die Wut begleitest. Ja, das kann bestimmt auch in gewissen Versionen so sein, muss aber nicht. Also ich glaube, das ist situations- und kindesbedingt.
Genau, also so oder so, es ist okay.
Ja, es ist okay. Also das Wichtige ist, welche Ressourcen sind gerade da und wofür hast du und dein Kind gerade auch die Kraft? Und nachdem du dein Kind durch die Wut begleitet hast, danach, also das ist erstmal eine stille Begleitung. Das ist auch wichtig in Betracht zu ziehen. Du bist körperlich und mit deinem Kopf voll da für dein Kind und du begleitest ihn durch seine Wut. Und wenn es auf deinem Schoß sitzen möchte, dann tut es das. Aber alle Kinder wollen nicht Nähe haben in einem Wutanfall. Viele wollen erstmal Abstand haben. Dann bist du so nahe, wie du kannst, damit immer noch die Sicherheit erfüllt ist. Mhm. Bis du merkst, dass du dein Kind nähern kannst.
Mhm.
Und immer mit der Haltung, du darfst wütend sein, ich liebe dich mit deiner Wut. Mhm. Ich helfe dir durch deine Wut. Und dann, wenn du da durch bist mit dieser Begleitung und du merkst, dein Kind kommt so langsam zu sich zurück, also hat erstmal die Wut durch seinen Kanal rausbekommen, dann kannst du anfangen, auf das einzugehen, was gerade passiert ist. Und dann kannst du gucken, oh, da, du warst gerade super wütend, ja. Und wolltest du das Spielzeug kaufen? Wolltest du das Auto haben? Oder wolltest du die Süßigkeiten haben? Und dann kann es auch sein, dass dein Kind wieder in einen Wutanfall reinrät, weil es wieder daran erinnert wird, was es wollte.
Ich glaube, Jessica Theobald hat damals gesagt, dass sie es mit ihrem Kind so gemacht hat, dass sie dann ganz bewusst gesagt hat, wenn das jetzt ein paar Mal gut geklappt hat, dass du keinen Wutanfall bekommst beim Einkaufen, dann kaufen wir dir nach so und so viel Mal was Besonderes oder dann darfst du dir eins von den Spielzeugautos aussuchen oder irgendwie so war das.
Mhm.
Fand ich auf eine ganz besondere Art und Weise einen sehr ernstzunehmenden Ansatz, weil ich mir denke, wenn ich da die Möglichkeit habe, dass zum Beispiel, keine Ahnung, es so ein einfaches Bedürfnis ist wie ein Spielzeugauto und ich kann damit mit dem Kind gemeinsam diese Situation auch üben.
Mhm.
Es ist auch total klasse, wenn ich dann irgendwann an dem Punkt bin, wo wir uns einig sind, dass die Wutanfälle da nicht unbedingt hilfreich sind und dass mit dem Kind dann die Situation geübt werden kann und man dann irgendwann da ist, dass das Kind auch dafür eine Belohnung, ja, Belohnung ist komisch gesagt, aber das Kind sich das als Ziel so setzt.
Also ich würde eher in eine andere Richtung gehen. Also ich würde es erstmal nicht dem Kind versprechen, dass wenn es sich im Laden ein paar Mal gut benimmt, bekommt es ein Spielzeug. Für mich wäre das auch so eher eine Art fast druckbasierte Elternschaft, also Erziehung. Weil, also du arbeitest mit einer extrinsischen, also einer äußeren Motivationsquelle und du möchtest damit dein Kind formen zu einem bestimmten Verhalten.
Mhm.
Und das heißt, dass wenn dein Kind das erfüllt, schön und gut, dann bekommt es es. Wenn dein Kind das aber nicht bekommt, dann ist es eine Strafe. Und diese Strafe ist genauso so im Gehirn genauso solche Wirkung wie eine normale Strafe.
Ja, also ich weiß nicht genau, wie sie es, also ich weiß nicht mehr genau, wie sie es gesagt und gemacht hat, aber ich weiß, dass ich ihre Strategie, glaube ich, gut fand. Hört doch gerne nochmal nach. Die Folge findet ihr unter den ersten 12 Folgen, glaube ich, in unserem Feed.
Hier, ich möchte nochmal dazu sagen, zu diesem Wutanfall-Thema, oder eher gebe ich mein Kind die Süßigkeiten, was es haben möchte, oder nicht, oder gebe ich das Spielzeug, was es haben möchte, oder nicht. Hier darfst du als Elternteil deine eigenen Werten haben, was du für richtig findest, und das auch so vermitteln, weil das kann sein, dass es dir wichtig ist, dass dein Kind lernt, dass es auch durch einen Laden gehen kann, ohne ein Spielzeug zu kaufen. Und dann ist es auch okay. Und es kann sein, dass du an gewissen Tagen einfach auch gerne dieses Spielzeug auch du geben möchtest. Dann ist es auch okay. Es geht hier nicht darum, etwas Richtiges oder Falsches zu tun. Es geht einfach darum, zuzuhören. Was möchte mein Kind gerade jetzt, und bin ich auch bereit, das gerade für mein Kind zu erfüllen? Und wenn nicht, dann ist es auch okay, diese innere Grenze, also deine eigene innere Grenze, auch so zu vermitteln. Solange du das auch so vermittelst, dass du auch einen Grund dahinter hast, also dein Bedürfnis.
Ja, also ich muss sagen, ich finde, an dem Punkt zeigt sich wirklich die Qualität der bedürfnisorientierten Elternschaft. Denn ich gehe weg von Prinzipien, die mir sagen, das und das muss ich immer so und so handhaben, sonst nimmt mein Kind mich als inkonsequent wahr, oder sonst mache ich hier alles falsch, oder sonst verziehe ich mein Kind, weil das sind ja diese Glaubenssätze, die dann dazu führen, dass Eltern seltsame Verhaltensweisen an den Tag legen, die immer wieder dann praktiziert werden und teilweise völlig ad absurdum geführt werden. Und da liegt diese Stärke und die Qualität, glaube ich, von der bedürfnisorientierten Elternschaft, zu sagen, ich darf, weil die Bedürfnisstrukturen an einem Tag so und am anderen Tag vielleicht ganz anders sind, obwohl die Situation augenscheinlich auf der Handlungsebene gleich aussieht, komplett unterschiedlich entscheiden. Und ich darf meinem Kind sagen, hey, heute schöner Tag, keine Ahnung, wir laufen durch die Stadt und jetzt nehmen wir uns die Zeit und hocken uns hier 30 Minuten hin und essen ein Eis. Und an anderen Tagen darf ich sagen, nee, das geht gerade gar nicht. Und das finde ich super. Also da habe ich wirklich oft auch diesen Struggle, den Eltern haben, wie verhalte ich mich jetzt richtig? Wie ist es in dieser Situation korrekt? Oder wie kann ich meinem Kind gegenüber konsequent und authentisch sein in dieser Situation? Und das Einfache an der Geschichte ist ja, dass ich, wenn ich auf die Bedürfnisse schaue und wenn ich auf die Strategien schaue und mir der Struktur bewusst bin, dass ich dann eine ganz, ganz große Freiheit gewinne.
Und ich finde, der entscheidende Punkt hier ist, es gibt mein eigenes Richtig und Falsch. Es gibt aber nicht das Richtige und das Falsche universell im Universum, sondern ich darf mich für das entscheiden, was ich in der Situation als für richtig halte.
Ja.
Solange ich mich dessen bewusst bin, warum ich das mache.
Genau.
Also und mein Bedürfnis dahinter.
Und sobald ich es erklären kann, dann bin ich auch gefeit vor der Kritik.
Ja.
Also dann ist es auch so, dass Anfeindungen, weil jetzt jemand sagt, ja, aber das kannst du doch so nicht machen, das musst du doch so und so lösen.
Was ja wiederum ein Glaubenssatz ist.
Genau, was wiederum ein Glaubenssatz ist, dass ich dass mir das eigentlich nichts anhaben kann. Das heißt, die wahrscheinlich viele Eltern mitbekommen, dass sie von irgendwelchen Leuten reingelabert bekommen und gesagt bekommen, was sie wie zu tun haben. Davor kann man sich auch in gewisser Weise schützen, beziehungsweise sich von dem freimachen, dass es einem an die Substanz oder an die Nieren geht, indem man einfach versteht und versucht zu verstehen, was tun wir da und was steht dahinter.
Hier sind ein paar Tipps zur bedürfnisorientierten Kommunikation. Erstens, benutzt immer beschreibende anstelle von bewertender Sprache. Meldet eurem Gesprächspartner eure Beobachtungen also immer zurück, ohne sie zu bewerten. Zweitens, beschreibt immer euer eigenes Gefühl. Drittens, erst nachdem ihr euer Gefühl mitgeteilt habt, solltet ihr das eigentliche Bedürfnis kommunizieren. Viertens, nun könnt ihr eine klare Bitte stellen. Das sollte aber nie als Forderung formuliert werden.
Genau darum geht es. Also kommunizieren, um zu verstehen und verstanden zu werden.
Ja.
Und gleichzeitig finde ich das auch wertvoll, für alle Eltern mitzunehmen, dass es gar nicht darum geht, dass jetzt alle anderen alles falsch machen und ich mache mein richtig, sondern alle anderen tun ja auch nur ihr einzig in der Situation Bestmögliches, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und die wollen nichts Böses. Also die haben ja einen guten Absicht mit dem, was sie sagen. Und das dürfen wir uns auch in Betracht ziehen, dass die vermutlich, nicht nur vermutlich, die haben einen Grund dahinter, hinter dem, was sie sagen.
Würdest du sagen, es gibt irgendwelche sehr generellen Kritikpunkte an der bedürfnisorientierten Elternschaft, die auch ernstzunehmend sind?
Ja, also im Generellen sind eigentlich alle Kritikpunkte schon auch ernst zu nehmen, weil also auch hinter diese Kritikpunkte gibt es Wünsche und Bedürfnisse, die auch wichtig sind zu beachten und zu verstehen, so dass man in Kommunikation miteinander kommt und versucht, beide Seiten zu verstehen. Es gibt so ein paar Widerstände, die immer wieder gesagt werden. Zum einen, das hatten wir in der ersten Folge oder der letzten Folge, das ist ja viel zu kompliziert, das versteht mein Kind nicht. Darauf gehe ich jetzt nicht ins Detail rein, also da dürft ihr gerne die erste Folge hören. Und der zweite Widerstand ist zum Beispiel, dass kleine Egoisten erzogen werden durch die bedürfnisorientierte Elternschaft. So ist es nicht. Also die bedürfnisorientierte Elternschaft achtet ja auf die Bedürfnisse aller Beteiligten. So wenn das so eingesetzt wird, wie es gedacht ist, nämlich dass auch die Bedürfnisse der Eltern gesehen werden und auch die Bedürfnisse der Personen im Einkaufsladen, wenn du unterwegs bist, es wird ja auch darauf geachtet. Also wenn das auch in Betracht gezogen wird, dann erziehst du ein Kind, was dafür Verständnis hat, dass jeder Mensch in der Welt eigene Bedürfnisse hat.
Und keine Prinzessinnen und Tyrannen.
Genau, es werden keine Prinzessinnen und Tyrannen erzogen. Darauf kannst du nicht sicher sein.
Das ist gut. Wer sich für das Thema mehr interessiert, der kann auf jeden Fall bei dir auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen. happyfem.für.eltern.
Fast. Mein Instagram ist happyfemkids.für.eltern.
Ich lasse es einfach dich sagen. Es ist viel einfacher und viel sympathischer. Jeder kann da vorbeischauen, um sich einen Überblick über deine Arbeit zum Thema bedürfnisorientierte Elternschaft zu machen. Bei dir kann man Kurse machen, um mehr zu lernen oder zum Beispiel diese tollen Eltern- und Gefühle-Karten zu bekommen.
Genau.
Wir werden euch auf Insta bei Spielspaß Wutanfall, also auf unserem Kanal, diese Karten auch mal zeigen und werden vielleicht sogar ein Päckchen verlosen. Ihr solltet also auf jeden Fall mal reinschauen. Spielspaß Wutanfall bei Instagram, da könnt ihr uns natürlich auch schreiben, genauso wie per Mail, als Post @spielspaßwutanfall.de ist da unsere Adresse oder bei WhatsApp unter 015-22-64-89791. Und jetzt hören wir Neues aus unserer Rubrik Kindermund tut Wahrheit kund.
So, ich muss dringend auf die Klo. Ich bin nin, kommt mein Enkelchen von 8 Jahren. Und dann habe ich gesagt, geh raus, ich mache Schisser. Dann hat er gesagt, Oma, ich gebe da nur guter Tipp. Mach die Ärmel auf den Bauch, leg dich so vor. Und wenn der erste Knuddel draus ist, dann kommt's Anna von ganz allein. Und sagt jetzt aber raus, es stinkt schon.
Das war ja süß. Wie sieht's denn eigentlich mit den Vor- und Nachteilen von bedürfnisorientierter Elternschaft aus? Kannst du das irgendwie, ja, gibt's überhaupt Nachteile? Gibt es echte Vorteile?
Ja, beides. Mhm. Und
dann fangen wir mit den Nachteilen an, weil wir haben es jetzt schon ziemlich beweihräuchert bisher.
Ja, bevor ich mit den Nachteilen beginne, dann möchte ich immer noch sagen, dass die bedürfnisorientierte Elternschaft hat sehr, sehr viele Vorteile, solange die so eingesetzt wird, als die gedacht ist. Mhm. Und Wiederholung da wieder, dass alle Bedürfnisse gesehen werden und mit der Zeit eingesetzt werden.
Ja.
So wie ich gehe jetzt davon aus, dass die bedürfnisorientierte Elternschaft auch so eingesetzt wird. Nachteile sind vor allem, also wenn Eltern mit der bedürfnisorientierten Elternschaft beginnen, landen viele leicht in eine große Unsicherheit, Überforderung, weil es die bedürfnisorientierte Elternschaft hat so viel, braucht so viel Verständnis. Also man braucht so viel zu verstehen, bevor das auch wirklich so eingesetzt werden kann, wie es gedacht ist. Und bevor du als Elternteil oder als Mensch in diesem Wissenszustand kommt, dauert es eine Weile. Und das ist tatsächlich, das ist ein riesen Nachteil der bedürfnisorientierten Elternschaft, dass es sehr leicht ist, in diese Unsicherheit zu kommen. Darf ich überhaupt noch Nein zu meinem Kind sagen, wenn es einen Wunsch äußert?
Ja.
Verletzt sich nicht die Bedürfnisse meines Kindes, wenn ich Nein zu Süßigkeiten sage oder Nein zu irgendetwas machen? Wie viel kann ich meine eigenen Bedürfnisse im Vordergrund setzen? Oder tue ich genug für die Bedürfnisse meiner Kinder? Das sind so Fragen, die oft vorkommend sind und gerade am Anfang an der bedürfnisorientierten Elternschaft.
Ich denke, dafür muss es auch öfter mal Klick machen, dass ich zum Beispiel weiß, Wünsche sind nicht gleich Bedürfnisse.
Mhm. Ne? Und das ist genau dieser Punkt. Es muss Klick machen. Und Klick machen kannst du nicht einfach so bestellen. Du brauchst einen gewissen Wissenszustand und in der eigene Übung gekommen zu sein, so dass es Klick machen kann.
Ja.
Und du kannst auch nicht genau sagen, du musst genau das und das und das lernen und die Übungen machen, weil jede Person ist unterschiedlich und hat verschiedene Hintergründe. Vielleicht braucht gerade die eine Person ein bisschen mehr, bisschen in eine Richtung und die andere Person braucht ein bisschen mehr mit seinen eigenen Gefühlen zu arbeiten und ja, verschiedene Bedürfnisse sind einfach im Vordergrund. So deswegen darf man da auch individuell gucken, was benötigt wird, um Klick zu machen.
Ich denke, das bedeutet aber auch, dass ich mitunter einen hohen Aufwand habe, um bedürfnisorientierte Elternschaft leben zu können. Das heißt, das funktioniert nicht einfach mal im Vorbeilaufen, oder?
Das höre ich zu antworten, weil ich möchte schon auch sagen, dass du auch eine bedürfnisorientierte Elternschaft auch nur ein bisschen leben kannst. Das geht schon auch. Du kannst ja anfangen und dann bist du ja immer noch bedürfnisorientiert unterwegs. Mhm. Gleichzeitig kriegst du die volle Vorteile einer bedürfnisorientierten Elternschaft und die volle Sicherheit erst, wenn du das eine Weile gelebt hast.
Und man kann sich, glaube ich, auch lange Zeit, wenn nicht sogar lebenslang, vielleicht weiterentwickeln darin, oder?
Absolut. Und das ist ja das Tolle auch.
Also das ist wieder ein Vorteil. Haben wir noch weitere Nachteile?
Ja, und das ist auch dass du leicht in so eine Überforderung kommen kannst, weil du gerade versuchst, viele Bedürfnisse gleichzeitig zu erfüllen oder ja, dass es einfach zu viel wird auf einmal. Und dann kommst du, ist es leicht, in diese Überforderung zu kommen.
Mhm. Okay. Wenn du sonst keine Nachteile mehr hast.
Ich habe noch einen.
Noch einen, okay, dann hau raus.
Also es kann auch unglaublich schwer sein, das Bedürfnis herauszufinden, was in der Situation präsent ist.
Oh ja, stimmt.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht unbedingt, ob das ein Nachteil ist oder nicht, sondern vielleicht einfach nur so eine Herausforderung.
Eine Challenge.
Ja, ja, genau. Und ja. Darf jedes Elternteil auch mit sich herumtragen, dass es auch okay ist, nicht sofort zu verstehen, was das Kind braucht.
Mhm. Ich denke, das ist eine große Aufgabe. Je kleiner das Kind ist, desto schwieriger ist es vielleicht. Wobei bei den ganz Kleinen, da ist es noch relativ einfach strukturiert, aber so mit 3 Monaten werden die ersten merken, dass wenn die Bauchschmerzen kommen oder solche Späße, Kinder einfach auch mal Bedürfnisse haben, wo man erstmal überlegen muss, was ist hier jetzt los? Mhm.
Da darfst du in die Rolle des Bedürfnisdetektivs reingehen und einfach Handlungsstrategie ausprobieren und irgendwann merkst du, dass du richtig triffst.
Mhm. Gibt es denn Kinder, bei denen eine bedürfnisorientierte Elternschaft an ihre Grenzen stößt? Also Kinder, die irgendwie besonders impulsiv sind oder besonders sensibel, ich weiß es nicht.
Ich würde eher sagen, dass gerade die Kinder, die in die Richtung auffälliges Verhalten zeigen, dass gerade denen das sehr gut tut, in die Bedürfnisorientierung zu gehen. Gleichzeitig ist es gerade da oft eine Herausforderung, weil die Eltern vielleicht ein bisschen einen längeren Weg haben zu gehen, bevor die bedürfnisorientierte Elternschaft voll und ganz einsetzen können.
Mhm.
Und dennoch ist es gerade für diese Kinder, die ein bisschen aus der Reihe tanzen.
Besonders wichtig.
Genau, besonders wichtig sind. Und extra also, so gucken, was braucht gerade dieses Kind, um sich wohlzufühlen. Weil es zeigt ja gerade mit seinem Verhalten, dass es etwas braucht, was es gerade nicht bekommt.
Also möglicherweise widerspricht es jetzt auch gar nicht, dass man zum Beispiel klare Grenzen setzen muss bei manchen Kindern. Bedeutet aber nicht, dass ich nicht bedürfnisorientiert denken kann.
Genau, und wie in der letzten Folge, wie ich da erwähnt habe, Kinder haben ja auch ein Bedürfnis nach Orientierung, Klarheit, Sicherheit, da dürfen wir als Eltern auch reingehen, ihnen diesen Halt zu geben, weil wir wollen eine gleichwürdige Elternschaft und Beziehung zum Kind haben, wo wir die Würde des Kindes auf dieselbe Ebene wie die Ebene, wie ich bin, ist, aber gleichberechtigt kann das nicht werden, weil ich als Elternteil habe mehr Erfahrung und ich kann die Konsequenzen abschätzen. Und deswegen darf ich meine innere Grenzen zeigen, wenn ich merke, dass das, was mein Kind gerade jetzt tun möchte, ist gefährlich.
Mhm.
Und nur so kann die bedürfnisorientierte Elternschaft funktionieren, dass du auch deine innere Grenzen zeigst, die Authentizität in den Vordergrund setzt. Und darum geht es jetzt auch nicht nur um die innere Grenzen zu zeigen, wenn du merkst, dass das Kind etwas Gefährliches tun möchte, sondern auch, wenn du merkst, das, was mein Kind jetzt gerade machen möchte, steht so in Konflikt mit dem, was ich machen möchte. Da darfst du auch dein eigenes Bedürfnis äußern und gucken, dass ihr einen Weg, gemeinsamen Weg findet, damit es euch beiden gut geht.
Ich glaube, das ist das Wichtigste dann das eigene.
Genau.
Und damit sind wir wieder in unserer beliebten Rubrik Flea, Fla, Flops.
Flea, Fla, Flops.
Karin, du hast Flops mitgebracht. Hast du 5?
Habe ich.
Perfekt. Dann starte gerne mit deinem ersten.
Ja, genau. Ich habe Flifla-Flops dabei. Und die erste No-Go in eine bedürfnisorientierte Elternschaft ist, druckbasierte Erziehungsmethoden anzuwenden.
Also diese toxischen Dinge, die du schon angesprochen hast, wie Strafen, wie Drohungen, Belohnungen.
Genau. Ja. Genau. Weil du damit versuchst, das Verhalten des Kindes zu formen, statt ihn zu begleiten.
Okay. Dein zweiter Flop.
Immer so zu handeln, als sind die Bedürfnisse des Kindes wichtiger als die der Eltern.
Also quasi dann doch eben Tyrannen und Prinzessinnen erziehen.
Ja, lass mich mal so antworten. Erstmal, wenn du dich so benimmst, setzt du ja immer die Bedürfnisse deines Kindes im Vordergrund. Und das heißt, dass dies ein Schnellweg hin zu der Überforderung ist. Mhm. Dass du deine Bedürfnisse immer, immer an letzter Reihe setzt. Und so wird es dir nicht gut gehen.
Ja.
Und wenn es dir nicht gut geht, dann kannst du dich auch nicht um die Bedürfnisse deiner Kinder kümmern. So deswegen immer so zu handeln, als sind die Bedürfnisse des Kindes wichtiger als die der Eltern, ist nicht bedürfnisorientiert.
Das heißt, und damit führe ich es ad absurdum.
Ja, genau. Und jetzt, um auf deine Frage oder deinen Kommentar einzugehen. Ja, das geht in diese Richtung, aber es geht gar nicht darum, dass das Kind ein Tyrann oder Prinzessin ist. Also mir gefällt diese Kategorie nicht, denn die Eltern haben das ja vorgelebt, dass die Kinder immer alles bekommen, was sie sich wünschen. Mhm. So, und die haben dem das ja beigebracht. So was, also das, aus meiner Perspektive gibt es dann gar nichts Falsches damit, dass die alles haben wollen, dass die haben wollen, weil so funktioniert das Leben für die.
Ja, klar.
So in dem Sinne, gibt es Prinzessinnen und Tyrannen? Ich weiß nicht.
Also, ich weiß auch nicht, aber ich glaube, das Wichtige ist, bedürfnisorientierte Erziehung funktioniert nur unter der Prämisse, wenn ich sage, es sind die Bedürfnisse aller beteiligt und nicht, ich rolle meinem Kind den roten Teppich aus und beachte alle seine Bedürfnisse, aber dafür sind die von mir und meinem Partner egal. Also das ist ja letztendlich toxisch für die Elternbeziehung. Das ist toxisch für das Verhältnis zum Kind, weil man irgendwann auch einfach keinen Bock mehr darauf hat. Mhm. Und es ist auch einfach ungesund, würde ich sagen. Und dementsprechend ist es auch keine bedürfnisorientierte Erziehung so richtig, sondern es ist halt irgendwie Banane. Dein dritter Flop.
Ja, immer zu versuchen, Bedürfnisse sofort zu erfüllen. Das ist auch ein Kurzweg in die Überforderung.
Ja, und den möchten wir nicht nehmen, sondern wir gucken, dass wir uns auf der Zeitachse und Priorisierungen bewegen.
Genau, und vor allem, es ist auch nicht möglich, alles gleichzeitig und sofort zu erfüllen.
Genau.
Und Kinder dürfen auch lernen, dass sie ein bisschen warten können. Und je älter die werden, desto mehr können die das lernen.
Ich finde es echt spannend. Meine Tochter kann mit ihren 2 Jahren schon in gewissen Situationen echt gut warten. Das ist, also hätte ich nicht gedacht, dass das also natürlich nicht immer, aber in manchen Situationen geht es schon.
Mhm. Und hier ist auch wirklich der entscheidende Unterschied, mit welcher Haltung du da reingehst. Lässt du dein Kind warten, weil es sich so hinhört und es das Warten lernen muss? Oder lässt du dein Kind warten, weil du gerade beschäftigt mit etwas anderes bist, was du zuerst machen möchtest? Und dann bist du sofort für dein Kind da.
Ja, also bei uns ist es ganz oft so, dass es da noch irgendwie was gibt, was man schnell holen muss oder... Ja, das kennen wahrscheinlich alle Eltern, keine Ahnung, wir gehen raus und ich brauche noch die Mütze. Und das geht mit 2 schon echt gut.
Mhm.
Also.
Du erklärst ja dann auch wahrscheinlich eher, dass die gerade kurz warten darf, weil du hast gerade die Mütze vergessen und du holst sie nur kurz.
Genau, und wir sind alle nicht auf den Mund gefallen und sprechen sehr viel miteinander.
Ja.
Kann man sich vielleicht denken. Genau. Okay. Dein vierter Flop.
keine Grenzen zu zeigen.
Okay.
Und wir haben das ein paar Mal angesprochen, aber eine bedürfnisorientierte Elternschaft funktioniert wirklich nur, wenn du auf deine eigene innere Grenzen hörst und diese auch so authentisch kommunizierst.
Ja.
Weil gerade das gibt dein Kind Halt und Sicherheit, Klarheit, Orientierung und es lernt, dass du auch Grenzen hast.
Und ich bleibe ernstzunehmend.
Ja, das auch. Und Grenzen zu zeigen ist Selbstfürsorge.
Ja.
Du zeigst keine künstliche Grenzen, weil es sich so gehört.
Ja.
Also wir verzichten auf künstliche Grenzen und du darfst stattdessen deine authentische inneren Grenzen zeigen, weil gerade die braucht dein Kind zu hören.
Ja. Okay, dein fünfter Flop.
Mhm. Zu denken, dass nur die Mama die Bedürfnisse des Kindes erfüllen kann.
Was steht da dahinter?
Genau, dass wenn du reingehst mit der Haltung, dass nur die Mama die Bedürfnisse des Kindes erfüllen kann, dann beengst du dich selbst in den Möglichkeiten der Bedürfniserfüllung.
Als Mama oder als Papa?
Ja, ich könnte das auch mit Papa. Also eher also so zu denken, dass nur eine Person die Bedürfnisse erfüllen kann.
Ah, okay, ja.
Und dadurch hast du keine Flexibilität.
Mhm.
Und jede Bindungsperson zum Kind kann auch Bedürfnisse für das Kind erfüllen. Und das heißt auch, dass es okay ist, ich sage jetzt Mama oder Papa, wenn die Mama oder Papa fühlt, dass die gerade erschöpft sind oder irgendwas ist los, so dass es macht, dass die gerade nicht die Ruhe haben oder die haben gerade nicht das Fokus fürs Kind da, dann ist es okay auch zu sagen, dass ich bin gerade einfach zu müde, um die Einschlafbegleitung zu machen.
Mhm.
Heute darf die Papa das übernehmen oder die Mama, wenn es umgekehrt war. Und das ist dann okay, weil verschiedene Bindungspersonen können die Bedürfnisse des Kindes erfüllen.
Wobei, ich muss sagen, also die Erfahrung zeigt mir, dass es Situationen gibt, wo das Kind das nicht akzeptieren möchte.
Wie zum Beispiel?
Also gerade beispielsweise jetzt beim ins Bett bringen oder in verschiedenen Situationen, wo das Kind eben gewohnt ist, dass immer die eine Person da ist und das macht, funktionieren die gleichen Lösungsstrategien für ein ähnliches, identisches, wie auch immer, Problem. Mal bei meiner Frau super und bei mir nicht und umgekehrt auch.
Mhm.
Und das oft ist die Frage, ist der andere da?
Mhm.
Also beispielsweise meine Frau hat im Homeoffice gesessen und dann wollte meine Tochter auch jetzt partout mal zur Mama. So, wenn meine Frau nicht im Haus ist, dann ist die Mama völlig abgeschrieben. Dann machen wir genau das Gleiche. Wenn sie hinfällt und getröstet werden möchte, dann haben wir das öfter mal, wenn meine Frau im Haus ist, dann muss meine Frau ran. Dann muss ich quasi nur den Transport zur Frau übernehmen.
Mhm.
Und wenn meine Frau gar nicht da ist, dann ist es vollkommen in Ordnung, wenn ich das mache. Also da priorisiert sie dann, wie sie das gerne hätte.
Mhm. Ja, und vermutlich gibt es hier auch ein Okay in der Familie, also so ein Erlaubnis, sage ich mal, in der Familie, dass es auch okay ist, dass die Tochter zu der Mama rübergeht. Ja. Und sie weiß es und dann ist es auch okay. Und ich denke, hier geht es vor allem darum, in diesen Situationen nachzuschauen, was möchte ich? Was ist okay für mich und was ist okay für dich?
Ja.
So, ich rede jetzt gar nicht um diese Situationen, wo es okay ist, dass das Kind zum anderen Bindungsperson rübergeht, weil es diese Bindungsperson gerade in dieser Situation vielleicht bevorzugt. Ich rede von diesen Situationen, wenn ein Elternteil fühlt, dass er oder sie in volle Überforderung ist und dann gleichzeitig dieses schlechte Gewissen hat, weil viele Eltern haben schlechte Gewissen, weil die nicht in der Lage sind, die Bedürfnisse zu erfüllen oder weil die fühlen, dass sie das gerade nicht haben. Und dann ist es okay zu sagen, ich bin gerade zu erschöpft, um das zu machen.
Jetzt der Partner macht das. Also ja, es gibt diese Unterschiede in der Person, also die Kinder unterscheiden, wer ist Mama, wer ist Papa, wer ist, weiß ich nicht, Oma, Opa, sonst was. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich bin nur der alleinige Weltretter, habe ich mein eigenes Problem geschaffen.
Ja, und du musst nicht die Welt an deinen Schultern tragen. Genau, du kannst sondern
wir müssen es gemeinsam schaffen.
Genau, genau. Ja. Und das ist okay. Und auch, du darfst diese Sicherheit in dir tragen, dass die Bedürfnisse auch von anderen Bindungspersonen erfüllt werden können.
Wunderbar, okay.
Und das ermöglicht mehr Leichtigkeit und Entlastung in der Elternschaft.
Dann habe ich es verstanden und das waren sie auch schon, unsere Flifla-Flops. Ich will noch mal auf eine Sache raus, die du kurz angerissen hast, die ich jetzt noch mal mir für ganz den Schluss aufgehoben habe. Wir hatten es schon mal so anklingen lassen, aber das Wort Nein in der bedürfnisorientierten Erziehung ist ja immer so ein, ich sage mal, ja, kritisches Wort, ne? Weil viele sagen dann ja, in der beziehungsorientierten Erziehung gibt es ja gar kein Nein. Du hast von Anfang der ersten Folge eigentlich schon damit aufgeräumt. Du hast es auch nochmal in deinen Flifla-Flops drin gehabt. Aber ich möchte nochmal ganz explizit sagen, wir haben an der Stelle ein Missverständnis, das ich nochmal benennen will. Mhm. Bedürfnisorientierung heißt nicht, dass alles berücksichtigt wird, was an Wünschen da ist oder was an Bedürfnissen da ist. Und vor allem nicht alles sofort. Richtig?
Ja, genau. Also die Bedürfnisse werden direkt gesehen. Aber nicht erfüllt.
Okay.
Also wenn das möglich ist,
direkt
zu erfüllen, dann ja, aber nur wenn es möglich
nicht
ist.
Nicht unbedingt.
Ja, genau.
Und wenn ich jetzt mit dem Wörtchen Nein und den Grenzen nochmal genauer wissen will, was ist denn da der richtige Umgang damit?
Wenn du als Elternteil Nein sagen möchtest oder wenn dein Kind Nein sagt?
Sowohl als auch.
Sowohl als auch, okay. Erstmal gibt es hier einen großen Unterschied, mit welcher Haltung du reingehst. Mhm. Gehst du rein und sagst Nein, weil es sich so hinhört, weil die Welt so funktioniert, dann ist es eher eine künstliche Grenze, also ein Nein, was schwierig für das Kind ist zu verstehen. Gehst du aber stattdessen hin und sagst Nein, weil du dich gerade Sorgen machst. Weil es dir wichtig ist, dass dein Kind heile bleibt oder dass dein Kind in Sicherheit ist oder dass du da einfach einen Grund dahinter hast und du wirklich in dir hineinhörst, warum sage ich jetzt Nein? Dann kannst du dann Nein sagen, wenn du merkst, dass deine inneren Grenzen sich meldet.
Ja.
Und das ist auch okay so. Und hier kann ich nicht sagen, dann solltest du Nein sagen und dann solltest du Nein sagen, weil da hat jedes Elternteil seine eigene Erfahrungen und sein eigenes Nein. Also welche Werte sind mir wichtig? Und wo möchte ich Nein sagen? So, da gibt es keinen vorgeschriebenen Weg, wann es sich hinhört, Nein zu sagen.
Ja. Und das Kindernein?
Genau, das Kindernein finde ich auch ganz wichtig im Bezug zu nehmen oder zuzuhören, weil ein Nein des Kindes ist ein Versuch des Kindes, sich um seine Bedürfnisse zu stillen, zu wahren. So erstmal ist ein Nein des Kindes ist sehr, sehr wertvoll, weil so lernen die, in die Bedürfnisorientierung zu kommen. Und wenn wir als Eltern das übersehen und immer wieder darüber gehen, dann bringen wir langfristig dem Kind bei, dass wir nicht auf seine Grenzen achten.
Mhm.
Und das möchtest du wahrscheinlich nicht, dass dein Kind lernt, dass es mit der Zeit egal ist,
ja,
ob es Nein sagt oder nicht. Da kann ich mir so einige Situationen ausdenken, wo ich schon sehr möchte, dass meine Kinder, das Nein meines Kindes auch respektiert wird.
Da geht es auch um Kinderschutz einfach.
Genau, ja, genau. Und gleichzeitig gibt es auch ein Nein des Kindes, was einfach ein Austesten-Nein ist, was eher so spielerisch ist.
Nein.
Genau. So da darfst du auch als Elternteil dein Kind beobachten. Warum sagt jetzt mein Kind hier Nein? Also ist es eher so ein Spiel und Spaß Nein? Ja. Oder was liegt dahinter? Also, und hier geht wieder um zu sehen, was fühlt das Kind gerade?
Ja.
Welches Bedürfnis ist dahinter?
Das ist, also ich habe es im Ohr.
Mhm.
Genau. Ja, wie wunderbar. Und so haben wir mit einem Wörtchen geschlossen, dem Nein, und eigentlich auch wieder den Bogen geschlagen zum Anfang. Liebe Karin, ich habe heute wieder viel gelernt. Und zwar wirklich viel. Denn ich habe gelernt, dass Bedürfnisorientierung nicht nur heißt, dass Bedürfnisse aller berücksichtigt werden, sondern auch, dass das heißt, auf der Zeitachse irgendwo, aber nicht sofort. Ich habe gelernt, dass es immer möglich ist, mit der bedürfnisorientierten Elternschaft bzw. der Bedürfnisorientierung generell so im Leben anzufangen und dass es sich auch lohnt, denn das bedeutet auch irgendwo den Verzicht auf toxische Methoden, auf Gewalt und das, was wir ja eigentlich alle gar nicht anwenden wollen. Ich habe gelernt, dass es trotzdem auch eine schützende Gewalt gibt und mich damit nochmal mit dem LKW-Beispiel neu befasst, weil ich denke, dass es oft ein elterliches Eingreifen braucht, wo wir verantwortlich handeln müssen und wo wir uns vielleicht hinterher gar nicht so gut fühlen, wie wir gehandelt haben, aber dass das trotzdem in Ordnung ist. Ich habe gelernt, dass Süßigkeiten wahnsinnig viele Bedürfnisse befriedigen können, bei mir und bei meinem Kind. Und dass Bedürfnisse nie im Konflikt miteinander stehen, sondern es immer die Strategien dahinter sind. Wenn ihr nochmal nachhören wollt, wie das genau war, hört auch nochmal in die letzte Folge. Ich habe auch gelernt, dass Wünsche und Bedürfnisse sich deutlich voneinander unterscheiden und dass die Wünsche eher in die Strategien einzuordnen sind. Und dass der Blick auf Bedürfnisse geschärft werden muss. Und Bedürfnisorientierung, was ist, was man einfach lange lernen muss. Sich viel damit beschäftigen, lange drüber nachdenken und man immer besser werden kann. Und deswegen kann ich euch da draußen nur raten, bleibt dran. Bleibt an dem Thema dran, schaut euch YouTube-Videos oder Podcasts oder Bücher an. Schaut euch auf jeden Fall mal bei Karin um, bei den Elternkarten und bei ihren Kursen. Und vielleicht findet ihr für euch so auch die ein oder anderen passenden Dinge. Wenn ihr uns Feedback geben wollt oder Fragen an Karin oder uns habt, dann schickt ihr uns doch an post@spielspaßwutanfall.de, bei Insta, bei Facebook oder als WhatsApp-Nachricht an 01522 6489791. Wir freuen uns da wirklich drüber und wir antworten auch. Und ganz zum Schluss nochmal die Bitte, gebt uns doch ein paar Sterne, ein paar Bewertungen, freut euch über unsere Folgen und teilt das mit anderen auf den Portalen, auf denen ihr seid, damit andere auch unsere Folgen hören können. Und jetzt sage ich, bis nächste Woche mit einem neuen tollen Thema bei Spielspaß Wutanfall und dir, Karin, vielen, vielen Dank für die beiden tollen Folgen und bis bald.
Vielen, vielen Dank.
Tschüss. Spielspaß Wutanfall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.